Infomagazin hört ihr jetzt in der nächsten halben Stunde Tobias Pflüger. Tobias Pflüger ist parteiloses Mitglied der Linksfraktion im Europäischen Parlament und er besuchte am Montag, den 27. März, das Kommando Operative Führung Eingreifkräfte. Das Kommando, das ist stationiert in dem im vergangenen Oktober eingerichteten Force Headquarters für EU Battlegroups und NATO Response Forces in Ulm. Im Anschluss an diesen Truppenbesuch hielt Tobias Pflüger einen Vortrag zur fortschreitenden EU-Militarisierung. Im folgenden Ausschnitt geht es um die Instrumente, deren Umsetzung. Das Kommando Operative Führung Eingreifkräfte spielt eine Schlüsselrolle für das Präventivkriegskonzept der Europäischen Union. Spätestens zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft sollen im ersten Halbjahr 2007 die militärischen Strukturen endgültig aufgebaut und weltweit einsatzfähig sein. Ihr hört jetzt diesen sehr informativen Ausschnitt der Rede von Tobias Pflüger zur Militarisierung der EU, aufgenommen in Tübingen von der Wüstenwelle.
Ich will mal versuchen, in dem ersten Schritt zu beschreiben, was sich im Moment im Bereich der Europäischen Union im Militärbereich tut. Und dann in dem zweiten Schritt, welche Rolle Ulm innerhalb dieser neuen Strukturen spielt und warum es so wichtig ist, in dem dritten Schritt sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben spätestens seit 1998 innerhalb der Europäischen Union eine Entwicklung, dass die militärische Komponente mit regelrechter Lichtgeschwindigkeit ausgebaut wird. In den Verträgen von Amsterdam und Maastricht war schon angelegt, dass man eine militärische Komponente der EU aufbaut, aber bis 1998 zu dem sogenannten Gipfel von Saint-Malo, als Frankreich und Großbritannien, also die französische und die britische Regierung sich geeinigt haben, dass sie führende militärische Komponente der EU sind, bis zu diesem Zeitpunkt ging in dem Bereich kaum was voran. Seit diesem Zeitpunkt geht es sehr schnell. Der Ablauf war, wie ich glaube, nicht ganz untypisch. Zuerst gab es die Vereinbarung zwischen diesen beiden Staaten und dann kam die deutsche EU-Ratspräsidentschaft 1999. Und unter dieser Ratspräsidentschaft sind alle wesentlichen Entscheidungen für die Militarisierung der EU gefällt worden. Jetziger Stand ist, dass es eine sogenannte EU-Eingreiftruppe mit 60.000 Soldaten gibt. Von dieser EU-Eingreiftruppe sind 12.000 bzw. 12.500 aus Frankreich und Großbritannien, 6.000 aus Italien und 18.000 aus Deutschland. Diese EU-Eingreiftruppe wird ad hoc zusammengestellt von Truppen, die quasi rausgesucht werden, dass sie dieser EU-Eingreiftruppe zugeordnet werden. Und innerhalb von 45 bis 60 Tagen ist diese Truppe dann von den jeweiligen Ländern irgendwo in der Welt einsetzbar. Diese EU-Eingreiftruppe soll offiziell 6.000 Kilometer rund um Brüssel eingesetzt werden, aber das wird als Sollwert genommen und nicht als Musswert, sondern es kann auch deutlich darüber hinausgehen. Das ist der erste Teil oder die erste Säule der militärischen Komponente der EU. Dann gibt es eine zweite Säule, das sind die sogenannten Battle Groups. Übersetzt ins Deutsche Schlachttruppen der Europäischen Union. Davon soll es insgesamt 13 geben. An 4 von diesen 13 EU-Schlachttruppen nimmt Deutschland als sogenannte Lead Nation. Der deutsche Begriff ist etwas problematischer, nämlich Führungsnation, teil. Und an 2 weiteren nimmt Deutschland quasi als zusätzlicher Staat teil. Diese Battlegroups sind ab dem Jahr 2006, zweites Halbjahr, in ersten Teilen einsatzfähig und sollen bis ins Jahr 2012 alle 13 A1500 Soldaten eingesetzt werden können. Das sind feste Truppen, die jeweils genau die Funktion haben, quasi als solche Battlegroups genutzt zu werden. Die sollen innerhalb von 15 Tagen im Einsatzgebiet sein, sind sowas wie Elite-Kampftruppen. Und interessant ist für die deutsche Debatte, dass diese 15 Tage natürlich ein Problem aufwerfen, weil innerhalb von 15 Tagen muss ja nach dem Urteil vom 12. Juli 1994 des Bundesverfassungsgerichts der Bundestag im Vorhinein gefragt werden. Ich habe bei einer Debatte im Unterausschuss Sicherheit und Verteidigung über diese Battlegroups den damaligen britischen Ratsvertreter gefragt, wie man denn das mit der in Deutschland obligatorischen Zustimmung des Bundestages macht. Und der hat dann ganz offen gesagt, auch wissen Sie, die deutschen Vertreter haben uns gesagt, das geht auch im Nachhinein. Das ist eine sehr großzügige Auslegung des Bundesverfassungsgerichtsurteils. Aber es ist natürlich völlig klar, wenn man das bis innerhalb 15 Tagen einsatzfähig haben will, dann muss das natürlich sehr schnell gehen. Und insofern muss man sich natürlich quasi da dieses Urteil auch in gewisser Weise zurechtbiegen. Diese Battlegroups wurden heute bei dem Gespräch als zentrales Instrument der Europäischen Union dargestellt. Und interessant ist jetzt, welche Funktion dieses Kommando operative Führung Einkräftkräfte im Kontext dieser Battlegroups hat. Es soll nämlich das sogenannte Force Headquarter für diese Truppen sein. Force Headquarter meint die Befehlszentrale, die sich konkret in dem Kriegs- oder Krisengebiet befindet. Und dieses sogenannte Force Headquarter wird durch ein Operation Headquarter, also eine Operationseinsatzzentrale, geleitet. Eine solche gibt es derzeit 3 Stück in der Bereich der Europäischen Union, nämlich erstens das Einsatzführungskommando in Potsdam-Geltow. Dort gibt es dieses European Headquarter. Das gleiche gibt es in der Nähe von Paris und das gleiche gibt es in Northwood bei London. Das sind praktisch so die feste Einsatzzentralen, von denen aus zukünftige Militäreinsätze der EU geleitet werden. Und die geben dann ihre Befehle durch an die sogenannten Force Headquarter. Das sind dann die Befehlszentralen, die sich vor Ort befinden. Ulm ist das deutsche Force Headquarter. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt ein Einsatz der Europäischen Union läuft und es wird ein Force Headquarter angefordert, dann steht konkret zur Debatte, ob man das Ulmer Kommando operative Führung Eingriffskräfte nimmt oder nicht. Wir haben jetzt ganz konkret einen Fall, wo genau dieses zur Debatte stand. Der geplante Einsatz im Kongo soll mit einem Operation Headquarter durchgeführt werden, nämlich dem in Potsdam-Geltow, und einem Force Headquarter aus Frankreich. Auf die Frage von mir, ob das auch hätte Ulm sein können, kam die Antwort ja, selbstverständlich. Wenn die Europäische Union sich geeinigt hätte, zum Beispiel dieses Operation Headquarter aus Frankreich zu nehmen, also das obere Kommando und das untere Kommando aus Deutschland zu nehmen, dann wäre aus Paris quasi das dortige European Headquarter genommen und als ein Force Headquarter, als Einsatzführungszentrale vor Ort, hätte man dann Ulm genommen. In Ulm hier ist es so, dass Module vorhanden sind, mit denen man mobil eine Einsatzzentrale vor Ort aufbauen kann. Das macht man mit Containern und Zelten. Und innerhalb dieser Container und Zelten ist es dann so, dass eine ganze Reihe quasi von Computerreihen aufgebaut werden. Und mit denen wird dann vor Ort der jeweilige Militäreinsatz geführt. Interessant war für mich, dass auf die Frage hin, warum ist es jetzt Ulm nicht geworden, die Antwort, die war, dass es hieß, es ist im Grunde eine rein politische Entscheidung. Diesmal wollte man halt die Franzosen vor Ort haben und die Deutschen in der Hauptzentrale. Es hätte natürlich auch genau umgekehrt sein können. Die Rolle von dem Kommando operative Führung Eingriffskräfte ist insofern wichtig, als dass es das einzige sogenannte Force Headquarter ist, was Deutschland zur Verfügung stellen kann. Es gibt parallel dazu eins von Frankreich und eins von Großbritannien bisher. Und darüber hinaus sind weitere in weiteren Ländern geplant. Das heißt, es ist tatsächlich eine Schlüsseleinrichtung für Militäreinsätze der Europäischen Union. Heute kam dann raus bei dem Gespräch mit Herrn Generalmajor Oerting, dass das Kommando operative Führung Eingreifkräfte in Ulm an diesem Kongo-Einsatz beteiligt ist. Und zwar stellt dieses Kommando hier einige Soldaten ab nach Potsdam zum Einsatzführungskommando, um quasi den Gesamteinsatz zu führen. Das heißt, Ulm ist konkret am Einsatz im Kongo beteiligt, was ich politisch für eine ganz wichtige Nachricht halte. Das ist, sagen wir mal, eine der wichtigsten Äußerungen, die heute gefallen ist von Herrn Generalmajor Oerding. Und interessant auch, dass diese Planung quasi fertig ist, ohne dass irgendein konkretes Votum vom Bundestag vorliegt. Ich will jetzt noch auf einen Aspekt eingehen, den ich für relativ wichtig halte im Kontext dieser Militäreinsätze, nämlich die Finanzierung. Der derzeitige Vertrag der Europäischen Union, der sogenannte Nizza-Vertrag, verbietet nach Artikel 28.3 einen eigenständigen Militärhaushalt. Das hat man damals absichtlich so gemacht, weil nicht vorgesehen ist, ein eigenständiger Militärhaushalt der EU zusätzlich zu den jeweiligen einzelstaatlichen Militärhaushalten aufzubauen. Gleichzeitig findet es aber statt. Es finden ja inzwischen eine ganze Reihe von EU-Einsätzen statt. In Bosnien ist der größte, der sogenannte Euphor-Althea-Einsatz. Es finden zwei Einsätze jetzt schon im Kongo statt, EUSEC und EUPOL-Kinshasa. Es findet ein Einsatz im Sudan statt, AMIS 1 und 2. Es findet ein Einsatz in Indonesien statt, AC. Es gibt einen weiteren Einsatz in Rafah an der israelisch kontrollierten palästinensischen Grenze zu Ägypten und so weiter. Es gibt also eine ganze Reihe von Einsätzen. Und interessant ist, da sie ja keinen eigenständigen Militärhaushalt machen dürfen, gibt es mindestens 5 Methoden, mit denen sie die Militäreinsätze finanzieren. Methodik 1 ist der sogenannte Athena-Mechanismus. Athena-Mechanismus ist benannt nach der Göttin Athena. Der Athena-Mechanismus bedeutet, dass die EU-Mitgliedstaaten in einen Topf Geld einzahlen und aus diesem Topf heraus dann die Militäreinsätze finanziert werden. Auf meine Frage, wie viel Geld denn in diesem Topf drin ist, weil ich das gern wüsste, um auch einschätzen zu können, wie quasi die Militäreinsätze da konkret laufen, kriege ich als Antwort, nee, die Zahlen kriegen sie nicht, das ist kein EU-Haushalt. Weil es ein Haushalt ist, den die einzelnen Mitgliedstaaten stellen. Dieser Athena-Mechanismus wird jetzt auch wieder beim Kongo-Einsatz benutzt. Das heißt, auch da stellen die Mitgliedstaaten Gelder zur Verfügung, die kommen in diesen Topf und aus diesem Topf heraus wird dann der Militäreinsatz finanziert. Also dieser Athena-Mechanismus ist vielleicht deshalb nochmal wichtig, weil das EU-Parlament hat ja zwei Königsrechte. Erstens die Kommission, zur Kommission Ja oder Nein zu sagen, ganz am Anfang, bevor die gewählt wird. Das war ja diesmal so, dass zur Barroso-Kommission am Anfang Nein gesagt wurde. Und das zweite Königsrecht ist das Haushaltsrecht. Das heißt, jedes Jahr wird der Haushalt der Europäischen Union vom Europäischen Parlament beschlossen und die sogenannte Finanzplanung für meistens 5 Jahre wird ebenfalls vom Europäischen Parlament beschlossen. Das heißt, an diesem Punkt der Finanzierung der Militäreinsätze, wenn sie über den Athena-Mechanismus laufen, ist das Europäische Parlament außen vor. Das heißt, da kann niemand konkret darüber abstimmen, weil einfach die Informationen nicht da sind. Ist allgemein bekannt. Die Haushälter innerhalb des Europäischen Parlaments sind da relativ sauer inzwischen und arbeiten mit denjenigen zusammen aus dem Unterausschuss Sicherheit und Verteidigung, die einfach die Informationen haben wollen. Die Zuständigen, nämlich der Rat, in diesem Fall jetzt die Österreicher, sind nicht bereit, weitere Informationen zu geben. Es heißt dann immer, ja, sie können sich in ihren einzelnen Staaten. Das ist die eine Methodik. Die zweite Methodik ist die sogenannte Ad-hoc-Finanzierung. Das heißt, es wird ein Einsatz irgendwo beschlossen und dann geht man bei den EU-Mitgliedstaaten rum, wer bezahlt wie viel. Und dann gibt es quasi eine Ad-hoc-Finanzierung wieder aus den einzelnen Haushalten der einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Die dritte Finanzierungsart ist, dass aus dem Topf von Herrn Solana Geld genommen wird. Das ist zum Beispiel bei EUSEC oder bei EUPOL Kinshasa der Fall. Das sind die beiden bisherigen Polizei- oder polizeimilitärischen Einsätze im Kongo. Da wird jeweils der polizeiliche oder militärische Teil aus unterschiedlichen Töpfen genommen. Der militärische Teil von EUPOL Kinshasa und EUSEC sind einmal 5 Millionen, einmal 2 Millionen, wobei das nur ein Teil von dem Gesamteinsatz sein kann, weil das natürlich von den Summen her relativ niedrig ist. Und dann gibt es die dritte Variante, die fand ich dann besonders spannend. Es gibt diesen Einsatz AMIS 2 im Sudan, und wo konkret Soldaten eingesetzt werden. Und diese Soldaten werden über den Europäischen Entwicklungsfonds, also über Entwicklungshilfe der Europäischen Union, ist auch ganz offiziell, steht auch ganz offiziell so im Haushalt drin, kann man auch konkret nachweisen. Und auf Nachfrage, wie man sowas machen kann, kommt als Antwort, ja, es geht ja nicht anders, wir haben ja das Verbot, einen eigenständigen Militärhaushalt zu machen, deshalb muss man ja da das jetzt über den Europäischen Entwicklungsfonds finanzieren. Das sind jetzt mal einige dieser Finanzierungstricks, die da laufen. Jetzt kommt immer eine Frage, die ich sehr schlüssig finde, nämlich die, ja, das ist ja im Grunde genommen nicht richtig rechtmäßig. Das ist richtig. Die spannende Frage ist bloß, wer kann klagen und wer kann wo klagen? Weil nämlich sowohl nach Nizza-Vertrag als auch dem vorgesehenen EU-Verfassungsvertrag ist es so, dass der Bereich der Außen- und Militärpolitik explizit nicht in die Zuständigkeit des Europäischen Gerichtshofes fällt. Das heißt, es gibt quasi in diesem Bereich kein Gericht, bei dem geklagt werden kann. Das ist ein Bereich, wenn man das sich so quasi anguckt, nach der klassischen Gewaltenteilung, Legislative, Exekutive, Judikative, in der es keine Judikative und in der es keine Legislative gibt, sondern ausschließlich eine Exekutive. Das heißt, ausschließlich der Rat entscheidet darüber, wie das mit der Finanzierung dieser Militäreinsätze läuft, hat mit Demokratie meiner Ansicht nach nichts zu tun, sondern ist ganz offensichtlich der Versuch, auf möglichst direkten Wege ohne viel Widerständigkeiten Militäreinsätze durchzuführen. Im vorgesehenen Verfassungsentwurf war gedacht, dass es ab da dann erlaubt sein sollte, einen eigenständigen Militärhaushalt zu haben. Das heißt, einen zusätzlichen Militärhaushalt zu den einzelstaatlichen Militärhaushalten. Wir hatten eine ganz interessante Debatte. Der konservative Kollege Karl von Burger hat mal beantragt, dass man doch jetzt einen eigenständigen Militärhaushalt haben soll und hat mich dann aufgefordert, da mitzustimmen, weil er gesagt hat, ja, sonst kommen Sie wieder mit Ihren ganzen Hinweisen, was da wo wie getrickst wird. Sie müssen dem zustimmen, dass es einen eigenständigen Militärhaushalt gibt. Und dann habe ich gesagt, nee, das werde ich nicht machen, weil ich ja dagegen bin, dass es diesen eigenständigen Militärhaushalt gibt und dagegen bin, dass es eine militärische Komponente der EU gibt. Also stimme ich da selbstverständlich nicht mit, sondern was ich will, ist, dass man sich an Recht und Gesetz hält, so wie es derzeit besteht. Nizza-Vertrag verbietet einen eigenständigen Militärhaushalt, also macht man keine Finanzierung mit EU-Geldern von Militäreinsätzen und trickst da nicht rum, das wäre das Einzige, was korrekt wäre. Häufig ist es so, wenn man quasi auf die Rechtslage hinweist, dass dann als Antwort kommt, ja, demnächst kommt ja der Verfassungsvertrag. Was ziemlich perfide ist, weil dann der Verfassungsvertrag wird, wie ich hoffe, nicht kommen, weil er nämlich in Frankreich und den Niederlanden bei den Referenden gescheitert ist, richtigerweise. Unter anderem aufgrund von dem, was im militärischen Bereich darin festgeschrieben ist. Zum Beispiel Artikel 141 Absatz 3. Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, ihre militärischen Fähigkeiten schrittweise zu verbessern, was eindeutig eine Aufrüstungsverpflichtung ist. Oder den Artikel, wo es darum geht, dass man in Zukunft auch im Hoheitsgebiet anderer Staaten gegen Terrorismus vorgehen will. Das heißt, man nimmt sich raus, quasi woanders Terrorbekämpfung zu betreiben. Und die europäische Sicherheitsstrategie, die Grundlage der EU-Militärpolitik ist, formuliert es dann so schön und sagt, in Zukunft werden die Verteidigungslinien oftmals im Ausland verlaufen. Ich meine, damit ist relativ klar, was dort unter Verteidigung verstanden wird, nämlich keine Verteidigung von irgendwelchen Territorien, sondern Verteidigung von Interessen eben auch außerhalb der Grenzen. Und auf meine regelmäßige Frage, wie man denn reagieren würde, wenn China sagen würde, es muss sich leider in Hamburg verteidigen, findet man den Vergleich dann immer absurd. Es ist aber im Grunde genommen nichts anderes, wie das, was die Europäische Union sich rausnimmt. Sie sagt einfach, in Anführungszeichen, wir verteidigen uns quasi außerhalb der eigenen Grenzen. Und wenn das China so machen würde, würde es irgendwie jeder für absurd empfinden. Der Verfassungsvertrag wird sehr häufig als Antwort gebracht, wenn zum Beispiel keine Rechtsgrundlage vorhanden ist. Also zum Beispiel gibt es jetzt im Bereich der Europäischen Union die sogenannte Rüstungsagentur. Und diese Rüstungsagentur sollte im neuen Verfassungsvertrag auf eine rechtliche Grundlage gestellt werden. Der Verfassungsvertrag kommt ja nicht. Und deshalb hat man es einfach so gemacht, dass man eine Vereinbarung getroffen hat unter den Regierungschefs, dass man mit der Rüstungsagentur schon mal anfängt. Welche konkrete Rechtsgrundlage diese Rüstungsagentur hat, kann mir aber keiner beantworten, weil es keinen zwischenstaatlichen Vertrag für diese EU-Einrichtung gibt, sondern die Antwort ist immer, demnächst kommt ja der Verfassungsvertrag. So ähnlich ist es bei der sogenannten strukturierten Zusammenarbeit innerhalb der verschiedenen Armeen. Strukturierte Zusammenarbeit meint, dass die Staaten, die quasi weiterentwickelt sind in dem Bereich, Deutschland, Frankreich, Großbritannien vor allem, dass die untereinander das machen können. Und das sogenannte Einstimmigkeitsprinzip, was ja im Bereich der Außen- und Militärpolitik gilt, sich dann nur auf diejenigen bezieht, die daran teilnehmen. Die anderen können sich, wie es so schön heißt, konstruktiv enthalten. Und das ist im Grunde genommen eine Festschreibung vom militärischen Kern Europa. Und das sollte im Verfassungsvertrag festgeschrieben werden. Ist auch nicht da. Und mein Kollege Philippe Morillon von den Liberalen, früher General in Bosnien bei UNPROFOR, hat mal gesagt, er findet es ungeschickt, dass das im Moment noch nicht vorhanden ist. Das würde die Handlungsfähigkeit der EU doch enorm einschränken. Man könnte doch versuchen, das ohne Vertrag schon mal umzusetzen. Das heißt, was versucht wird, ist, die ganzen Regelungen, die im Militärbereich für den im Verfassungsvertrag vorgesehen waren, jetzt einfach unabhängig davon schon umzusetzen. Und es gibt inzwischen ein Szenario, wie man diesen gescheiterten Vertrag wie so eine Untote wieder rausholen will. Das ist mir in Österreich deutlich geworden, als wir dort einen Besuch gemacht haben bei der damals noch zukünftigen österreichischen Ratspräsidentschaft. Da hatten wir Gespräche mit Herrn Schüssel und Frau Blasnik, das ist die Außenministerin. Und es wurde offen das Szenario benannt. Man hätte jetzt die österreichische Ratspräsidentschaft, dann käme die finnische, dann die deutsche und dann käme als nächstes die portugiesische Ratspräsidentschaft. Während der österreichischen und der finnischen müssen Werbung gemacht werden für den Verfassungsvertrag. Oder wie das Europäische Parlament gerade mit Mehrheit beschlossen hat, man müsse die Bedenken der Bevölkerung zerstreuen, das tatsächlich steht so drin, während der deutschen Ratspräsidentschaft versuchen, das so weit vorzubereiten, dass man den Vertrag verabschieden kann. Und dann kommen die französischen Präsidentschaftswahlen. Und jetzt hat Herr Chirac gesagt, dass er sich an ein Referendum hält, wenn die Mehrheit in einer bestimmten Weise abstimmt. Aber das heißt, wenn ein gewisser Herr Chirac nicht mehr französischer Präsident ist, sondern irgendjemand anderes, dann gilt es nicht mehr. Also zum Beispiel, wenn Herr Sarkozy jetziger Innenministerpräsident wird, kann der natürlich sagen, nö, ich halte mich da nicht dran, ich lasse da einfach nochmal abstimmen. Und dann soll eine unverbindliche Sozialcharta an den Verfassungsvertrag drangehängt werden, um die Bedenken zu zerstreuen und auf die Weise den Verfassungsvertrag dann doch noch einzutüten. Das Referendum in den Niederlanden war nicht rechtsverbindlich, kann man dann einfach nochmal wiederholen. Und so ist im Moment quasi die Planung, den Verfassungsvertrag jetzt doch noch umzusetzen. Ich will jetzt nochmal zurückkommen zum Kommando Operation Führung Eingreifkräfte. Warum auch für dieses Kommando des Jahr 2007 und die deutsche Ratspräsidentschaft so wichtig ist. Es ist geplant, dass man in zwei Phasen dieses Kommando so weit bringt, dass es konkret vor Ort quasi Krisen- und Kriegseinsätze führen kann. Und in der ersten Phase, die jetzt im Jahr 2006 läuft, ist es geplant, dass man mit diesen vorher benannten EU-Battlegroups, zum Beispiel mit einer Luftlandebrigade, innerhalb von 30 Tagen irgendwo in einem Einsatzgebiet ist und dass man quasi bestimmte Einsatzoptionen genannt werden, bewaffnete Rückführung von Entführten, Objektschutz und militärische Evakuierungsoperationen, dass man die durchführen kann. Und im Jahr 2007, wenn die deutsche Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr ist, will man das gesamte Spektrum der militärischen Optionen, die innerhalb der EU diskutiert werden, die sogenannten Petersberg-Aufgaben, also von sogenannten humanitären Aufgaben bis hin zu Kampfeinsätzen, will man das durchführen können. Und da geht es dann darum, dass man innerhalb einer sehr kurzen Frist innerhalb von Krisen- und Kriegsgebieten ist und innerhalb von 30 Tagen vor Ort so ist, dass man quasi langfristig vor Ort stationiert sein kann. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt wäre quasi dieses Force Headquarter vollkommen einsatzfähig. Die Struktur ist so gedacht, dass man dann sofort quasi von Ulm aus dieses Force Headquarter verlegen kann. Und bei dem anderen ist es so, dass man es quasi für bestimmte Einsatzarten verlegen kann. Das heißt, ab dem Jahr 2007 ist dieses Force Headquarter vollständig nutzbar für diese Battle Groups. Wichtig vielleicht noch ein Aspekt, es geht in dem Fall von der Struktur her für dieses Ulmer Kommando vor allem um EU-Truppen. Aber, wie auch heute immer wieder betont wurde, man will das immer offen halten für die NATO-Strukturen. Das heißt, wenn die NATO Anforderungen stellt, will man selbstverständlich auch mit diesem Force Headquarter dazu in der Lage sein, entsprechende Truppen zu führen. Für mich ist es insgesamt politisch so, dass ich denke, es wird eigentlich relativ offensichtlich, was mit diesem Force Headquarter hier in Ulm geplant ist. Ich will mal aus einer Militärzeitschrift Strategie und Technik zitieren. Ziel der Transformation ist es, die Einsatzbereitschaft und Fähigkeit der deutschen Streitkräfte nachhaltig zu verbessern. Zur Verbesserung der Fähigkeit der Eingreifkräfte und auch der Stabilisierungskräfte, insbesondere auch zur vernetzten Operationsführung, hat das Kommando operative Führung Eingreifkräfte beizutragen. Dann hier in Einsätzen kann das Kommando auch außerhalb der EU, zum Beispiel in einer NATO-Operation oder in multinationalen Operationen eingesetzt werden. Und dann der Satz, der quasi die politische Begründung ist: Das Kommando operative Führung Eingreifrechte erfüllt also nicht nur Verpflichtungen Deutschlands gegenüber der EU, ist damit eine der Verkörperungen des deutschen Beitrags der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich denke, das ist der Kernsatz. Das heißt einfach, mit diesem Kommando operative Führung Eingreifrechte hier in Ulm ist quasi sowas wie ein Symbol der Militarisierung der Europäischen Union geschaffen worden. Das vielleicht soweit zur Beschreibung. Abschließend noch eine Bewertung. Ich denke, was ganz dringend notwendig ist, ist, dass man sich damit beschäftigt, was dieses Kommando operative Führung Eingreifkräfte macht, in welchem Kontext es insgesamt steht, dass es im Kontext einer Militarisierung der Europäischen Union steht. Wichtig ist mir da auch immer, dass dieser Mythos, die EU sei quasi das Zivile und die USA sei das Militärische, dass dieser Mythos, wenn man sich die konkreten Fakten anguckt, zumindest Geschichte, wenn nicht Blödsinn ist, sondern die EU will einfach als Global Player auftreten, als militärisch basierter Global Player, der von der Grundstruktur her genau die gleichen Entwicklungen durchmacht wie die USA. Am deutlichsten wird es beim Vorentwurf für ein Weißbuch der Europäischen Union, dem sogenannten European Defence Paper. Und in dem European Defence Paper heißt es so schön, da gibt es 5 Militäroptionen, die die EU können soll in Zukunft. Und Option 5 heißt wörtlich Regionalkriege zur Ressourcensicherung. Wird beschrieben, in einem Land X hat es einen Putsch gegeben und es wären antiwestliche Kräfte an die Macht gekommen. Und sie würden Öl als Waffe benutzen und es sei jetzt notwendig, dass man quasi Zugriff dazu bekommt. Und deshalb sei es notwendig, entsprechende Eingreifkräfte zur Verfügung zu haben. Dieses European Defence Paper ist was vom offensten, was ich bisher gelesen habe. Dort wird auch ganz konkret in Punkt 3 dieser Militäroption beschrieben, dass das Präventivkriegskonzept Teil der EU-Militärstrategie werden soll. Also genau das, was die USA mit ihrem Präventivkriegskonzept betreiben. Und wenn man das quasi als Hintergrund kennt, ist es natürlich von ganz zentraler Bedeutung, dass man eine solche Schlüsseleinrichtung wie dieses Kommando operative Führung Eingreifkräfte, dass man sich damit beschäftigt. Und dass sie sehr weit sind, ist mir deutlich geworden heute bei meinem Besuch. Und politisch gibt es meiner Ansicht nach keine andere sinnvolle Forderung, als die Schließung dieses Kommando operative Führung Eingreifkräfte zu fordern. Weil wenn die Strukturen für eine Kriegsführung nicht da sind, kann man den Krieg selber auch nicht führen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass man den Ostermarsch dieses Jahr hierher beim Kommando operative Führung Eingreifkräfte haben, weil man tatsächlich dann auch klar fordern kann, Schließung dieses Kommando operative Führung Eingreifkräfte, weil es ein Schlüsselelement innerhalb der Militarisierung der Europäischen Union ist. Soweit mal von meiner Seite.
Ein Ausschnitt aus einer Rede von Tobias Pflüger war das, gehalten in Tübingen am 27. März zur Militarisierung der EU.